Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Da sind wir wieder bei der nächsten Folge Retterview. Heute, wie versprochen, mit einem Gast. Da freuen wir uns schon, aber erstmal der Louis direkt neben mir heute. Mal nicht immer über FaceTime, wie sonst immer, sondern ich bin mal wieder in Köln, ja.
Genau, Christian ist mal wieder in Köln. Ganz Corona-konform sitzen wir jetzt hier beisammen in der Praxis am Volksgarten und wir haben es ja wirklich lange Zeit angeteasert. Es haben sich auch viele drauf gefreut und heute ist es endlich soweit. Wir widmen uns dem Thema Psych, wie ich es immer so gerne abkürze, weil ich tatsächlich mir schwer tue, dafür so einen Oberbegriff zu finden. Vielleicht können wir das gleich schon mal ein bisschen ausdifferenzieren. Ja, und vor uns sitzt schon nickend der Herr Dr. Neudeck. Guten Tag, Herr Neudeck.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Ja, ich wollte ja sagen, haben Sie gut hier hingefunden, aber wir sind in Ihrer Praxis. Ja,
richtig, das könnte ich also sehr fragen, ne? Und ich denke, Sie haben gut gefunden, ne?
Ja, ja, haben wir hinbekommen. Ja. Der Doktortitel könnte jetzt darauf hindeuten, Sie sind Arzt?
Nee, ich bin Psychologe vom Studium her, Abschluss in Psychologie, Diplompsychologe. Und tatsächlich, der Doktor ist ein Doktor Renat, also in der naturwissenschaftlichen Fakultät. Und das bedeutet, ich bin ein sogenannter psychologischer Psychotherapeut. Es gibt auch ärztliche Psychotherapeuten.
Okay.
Das wären dann Kollegen oder Kolleginnen, die Medizin studiert haben.
Ja, alles klar. Da schließt sich nämlich schon der erste Kreis, weil der eine oder andere lässt sich da vielleicht ein bisschen aus der Ruhe bringen. Aber es ist tatsächlich genau so, dass man ja in jedem Studiengang promovieren kann, wie auch in der Medizin. Und Herr Neudeck hat in der Psychologie promoviert. Ja. Können Sie da ganz kurz mal so ein bisschen Ihren Lebenslauf skizzieren?
Nach Abitur kam dann eine Zeit, in der ich Zivildienst gemacht habe. Damals war das noch der Wehrersatzdienst und das ging dann 18 Monate in einem Berufsbildungswerk für Menschen mit körperlichen und geistigen Handicap. Und in dieser Zeit habe ich überlegt, wo könnte die Reise hingehen, und naturwissenschaftlich war ich schon immer interessiert und so ging es dann in Richtung Psychologie. Psychologiestudium in Mainz und Berlin, nach dem Abschluss dann zunächst im Bereich Familien- und Einzelfallhilfe gearbeitet, dann über die therapeutische Weiterbildung, also die Weiterbildung zum Psychotherapeuten, in ein Stipendium geraten, dort dann auch promoviert. Das war in Münster und in Marburg an der Universität, dort promoviert, in Münster dieses Stipendium gehabt bei der Dornier-Stiftung und von dort aus dann in einigen Kliniken, universitären Settings gearbeitet und mittlerweile seit über 20 Jahren in eigener Praxis, davon die ersten 9 Jahre in Berlin und jetzt seit 11 Jahren hier in Köln.
In der schönsten Stadt am Rhein.
Ihr seht schon, wir suchen uns immer Leute aus, die wirklich schon ganz, ganz viel Erfahrung haben. Also wenn wir so an unsere Gäste denken, außer an unsere Polizistin, die haben wir quasi in ihrer ersten Erfahrungsstufe quasi aufgefangen, aber sonst immer Gäste, die wirklich schon gut rumgekommen sind. Also und jetzt hier in Köln. Was hat Sie nach Köln verschlagen, wenn Sie erst in Berlin, Marburg und so weiter waren?
Ja, tatsächlich waren es private Gründe. In der Zeit, in der ich in Aachen am Klinikum arbeitete, das war so eine Stelle, wo ich noch hin und her gereist bin zwischen Berlin und Aachen, lernte ich meine jetzige Frau kennen. Die hat dann 7, 8 Jahre Berlin-Diaspora gemacht, ist Kölnerin. Und dann hat sie gesagt, nee, die können da nicht Karneval feiern und ich muss zurück nach Köln. Und so sind wir zurück nach Köln gegangen.
Schön, schön. Genau,
da ich auch aus der Gegend Mittelrhein komme. Ursprünglich, genau. Ja.
Aber was ich ja schon das erste Interessante fand jetzt, man legt ja dem Psychologen, glaube ich, immer sehr viel in die Wiege. Aber wenn ich Psychologe bin, bin ich nicht automatisch Psychotherapeut. Das ist schon mal...
So ist es. Psychologen arbeiten ja in ganz unterschiedlichen Settings im Bereich, nehmen wir nur Werbepsychologie oder in im Arbeitsamt. Da gibt es berufsberatende Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen, im Personalerbereich, im Recruiting und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz verschiedene Ausrichtungen.
Ich weiß, ich bin mal mit jemandem von einer Automarke gefahren, der war auch Psychologe, der hat immer in den Gesprächen zwischen den Geschäftspartnern quasi schon gewusst oder zumindest geschätzt, wie die Entscheidung ausfallen wird mit denjenigen. Das war ganz interessant, die Geschäftsführung von dieser Automarke quasi, den immer mitgenommen.
Deshalb haben die den wahrscheinlich auch da hingeholt. Ne? Also das möchte ich auch können.
Aber im HR-Bereich tatsächlich, also Human Resources, kann ich mir das auch gut vorstellen, weil gerade da geht es ja auch nur um eine sehr gute Menschenkenntnis. Die Frage ist jetzt natürlich, die ich mir jetzt stellen würde oder zu tief einsteigen würde, kann ich dann im Medizinstudium wirklich Menschen so gut einschätzen, dass ich da automatisch geeignet für bin fürs HR? Also wird man dann, sieht man die Welt dann anders? Also
durch das Studium der Psychologie?
Genau.
Es gibt da ein, ich denke mal, verbreitetes Klischee, vielleicht auch Vorurteil, die können einem ja in die Seele schauen. Da müsste man erstmal definieren, wo und was ist die Seele und mit welchem Blick können wir das? Nein, das befähigt erstmal zu keinerlei metaphysischen oder irgendwelchen pseudomagischen Kräften. Nee, das nicht. Nee.
Analysiert und man sich selbst dadurch ein wenig?
Das machen, glaube ich, auch Menschen, die das nicht studiert haben. Und in der Community, will ich mal sagen, so, oder in der Gruppe der Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Psychologinnen, Psychologen gibt es auf jeden Fall Kolleginnen, die dazu neigen und wieder andere, die da gar nicht zu neigen.
Jetzt sitzen wir hier in der Praxis am Volksgarten. Und das heißt schon mal, Sie haben sich niedergelassen, sind niedergelassener Psychologe, Psychotherapeut. Und das wirft schon so die erste Frage auf. Es gibt ja nicht nur Praxen, es gibt ja auch irgendwo noch Psychiater, die sind ja auch niedergelassen. Dann gibt es ja, ich habe es draußen gelesen, Coaching gibt es ja auch, Supervision ist, glaube ich, dann wieder was anderes. Mhm. Können Sie einmal so ganz kurz diese Behandlungskette darstellen von Straße in Anführungsstrichen bis geschlossen Psychiatrie?
Okay. Ja, kann ich gerne tun. Also, um die Begriffe zu klären. Ganz niederschwellig würden wir von Beratung sprechen. Ein eher ressourcenorientiertes Arbeiten in Form von Change-Management-Fragen oder wo möchte ich in die Zukunft hin oder auch in Richtung, ich habe Probleme in der Paarbeziehung, könnte ein Coaching-Prozess sein. Würden wir Coaching-Prozess nennen. Eine Krankenbehandlung ist eine Psychotherapie und die kann ambulant stattfinden und die kann stationär stattfinden. Stationär kann die im Rahmen einer psychosomatischen Rehabilitation stattfinden oder aber auch im Rahmen einer psychiatrischen stationären Einrichtung. Das wären dann stationäre Einrichtungen, die Krankenbehandlung als Alternative zum ambulanten Setting anbieten. Im ambulanten Setting haben wir es mit Menschen zu tun, die nicht selbst und nicht fremdgefährdend sind. Das heißt, da sind Menschen, die tun weder sich selbst noch anderen etwas an oder haben das vor oder sind in der Gefahr, das zu tun. Denn das ist auf jeden Fall eine Indikation, das sprich ein Grund, um zu sagen, jetzt ist eine psychiatrische Behandlung stationär angezeigt. Eine psychosomatische Rehabilitation, das ist dann eine solche Behandlung, Psychotherapie, Ergotherapie, Sport und so weiter in einer Klinik. Das gibt es dann, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang aus dem Job ist, wenn man länger krankgeschrieben ist, wenn man chronische psychische Probleme hat, die im beruflichen Alltag dazu führen, dass es zum Beispiel um die Frage einer Frühberentung geht. Also diese drei Säulen haben wir da, das Ambulante, das Stationäre, da unterteilen wir nochmal Psychiatrie und psychosomatische Rehabilitation.
Ist das denn, also wenn ich jetzt, also kann ich mir aussuchen, ob ich jetzt gecoacht werden möchte oder ob ich eine Krankenbehandlung bekomme?
Aussuchen kann man sich das prinzipiell natürlich schon. Wir haben freie Arztwahl in Deutschland. Man kann zum Beispiel zu jemand gehen, der sagt, ja, Sie haben zwar eine psychische Erkrankung, aber ich coache Sie. Oder man kann auch zu jemand gehen, der vielleicht sagt, Sie haben keine psychische Erkrankung, aber ich behandle Sie als psychisch Erkrankten. Nur das wäre nicht lega artis. Das wäre nicht state of the art. Das wäre unredlich. Also das heißt, der Behandler, die Behandlerin, die müsste und die entscheidet, ob eine Krankenbehandlung stattfindet im Sinne der Richtlinienpsychotherapie oder eben, ob ein Coaching-Prozess eingeleitet wird. Das hat damit schlicht und einfach zu tun, ob wir feststellen, dass eine Diagnose vergeben werden kann oder eben nicht.
Ja, wir werden auf jeden Fall nachher bezüglich Belastung im Beruf auch nochmal über unseren Beruf sprechen, da nochmal drauf eingehen und wollen heute eine Erkrankung schon mal ansprechen. Wir kommen nachher drauf, wie viele wir noch ansprechen werden, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch drauf freuen.
Man muss dazu sagen, ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn, möchte ich fast sagen, einfach mal eine Aufstellung geschickt der Items, die mir aufgetragen wurden. Und da kam dann als Antwort tatsächlich, dass das den Rahmen ein bisschen sprengen würde.
Ja, wir dachten, wir kriegen das einfach so abgehandelt in 2 Stunden maximal, aber das hätten wir wahrscheinlich doch nicht so geschafft. Auch wenn ich mir jetzt so die Notizen schon angucke, alleine zu dem heutigen Thema, und das ist nämlich die Schizophrenie. Ja, da wollen wir heute drüber reden. Das ist erste Erkrankung. Ja. Wir haben es beide schon erlebt, auch im Rettungsdienst, waren sehr erstaunt. Also Schizophrenie kann ja wirklich verschiedenste Formen oder auch gerade annehmen. Was ist Schizophrenie? Ist es so ein persönliches Persönlichkeitsspaltung oder wie kann man das bezeichnen?
Ja, also das Schizophrenie ist eine Erkrankung, die besonders in dem Bereich der Reizwahrnehmung und Reizverarbeitung stattfindet. Also der Mensch, der die Kriterien einer schizophrenen Psychose erfüllt, ein solcher Mensch, der tendiert dazu, Reize, das Gehirn dieses Menschen tendiert dazu, Reize nicht mehr in der herkömmlichen Art und Weise wahrzunehmen und zu verarbeiten. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt eben auch unterschiedliche Subformen der Schizophrenie. Subsumiert wird das alles unter dem Begriff Psychose. Also das ist nicht genau das Gleiche. Denn es gibt andere Arten der Psychose. Und dann haben wir die Schizophrenie. Und da gibt es auch nochmal verschiedene Formen. Wir haben vor allem, unterscheiden wir da zwischen der sogenannten Plus-Symptomatik und der Minus-Symptomatik. Plus-Symptomatik, das ist eine produktive Veränderung der Reizverarbeitung. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass Menschen andere Menschen verkennen. Es gibt auch das Klischee, man wird vom Mossad verfolgt oder fühlt sich von irgendwelchen Aliens auserwählt oder was auch immer. Das wäre so eine produktive Phase, eine Plus-Symptomatik. Die Minus-Symptomatik, die ist weitgehend unbekannt und wenn man von Schizophrenie spricht, dann spricht man meistens von eben solchen Wahnvorstellungen und Halluzinationen und in den katatonen Zuständen auch. Und im Bereich der Minussymptomatik haben wir es mit einer sogenannten Affektverflachung zu tun. Das bedeutet also so das Gefühl ist gar nicht so richtig bemerkbar. Die Menschen sind antriebslos, die sind verlangsamt. Das ist sozusagen das Gegenteil. Da passiert gar nichts mehr. Da passiert kaum noch was. Und in beiden Fällen ist das Leiden, die Leidensqualität der Menschen ist vorhanden, wobei die bei der Minussymptomatik eher direkt erlebt wird. Bei der Plussymptomatik ist es durchaus möglich, dass die erst zustande kommt, wenn diejenigen wieder in einen eher nicht mehr produktiven Schizophrenen, wenn die Schizophrenie nicht mehr so produktive Symptome produziert und dann kommen oftmals erst diese wirklichen, dieser Leidensdruck, den die Menschen dann auch mitbringen.
Das heißt, die bekommen das in der produktiven Phase manchmal auch gar nicht mit.
So ist es.
Sind gar nicht
so
anwesend. Also man kann sie auch nicht vorwerfen, warum hast du das gemacht, und die wissen es gar nicht.
So ist es. Das ist, wir unterscheiden da in der Psychiatrie zwischen dem sogenannten Ich-Syntonen und Ich-Dystonen erleben. Ja, ein Patient zum Beispiel mit einer Zwangsstörung, ja, der hat die Idee, der hat den aufdringlichen Gedanken, ich könnte jemand anderes erstechen. Der weiß aber, der fühlt das auch nicht, der weiß, das tut er nicht. Also er ist nicht sicher, aber er fühlt es nicht. Der ist nicht der Impuls da. Das ist Ich-Dyston. Der Mensch, der in einer produktiven, schizophrenen oder psychotischen Episode ist, da ist es durchaus möglich, dass der das auch so fühlt, dass der auch den Impuls verspürt. Und trotzdem wäre er im Sinne des Strafgesetzbuchs in diesem Moment nicht schuldfähig, weil das eine Ich-Syntonie ist. Also ich kann mir vorstellen, in eurem Job, man wird beschimpft zum Beispiel, ne? Man wird vielleicht eben auch verkannt. Du willst mir was Böses, du willst mir gar nicht helfen. Das ist übel. Es gehört aber in dem Moment tatsächlich dann zu dieser Erkrankung dazu. Also das, mit anderen Worten, das machen die nicht aus einer Distanz zu dem eigenen Erleben heraus. Da, in Anführungsstrichen, können die nichts für.
Jetzt muss ich kurz, Sie sagten gerade Plus-Symptomatik produktiv. Jetzt würde ich mir natürlich, das war tatsächlich das Erste, was ich jetzt gedacht hätte, dass man produktiv wird, also dass einem das hilft, in Anführungsstrichen. Es ist aber eher nicht so gemeint, sondern dass die Leute quasi einen übertriebenen Antrieb haben, dass sie sich jetzt den ganzen Tag damit beschäftigen, wie sie zum Beispiel jetzt dem Mossad entkommen können.
Ja. Produktiv in Form von produktiver Husten, also mal ganz böse gemeint, aber eher so, dass diese Symptome auftreten.
Wir nennen es ja eigentlich deshalb auch Plus-Symptomatik, ne? Weil es eben eine Symptomatik ist, die nach außen geht, die oftmals eben auch expansiv ist. Ja. Produktiv in dem Sinne, das ist gar kein schlechter Begriff, wie Sie gerade gebraucht haben. Denn in einem gewissen Sinne ist es produktiv. Wenn das Gehirn so viel Reize aufnimmt und nicht mehr adäquat verarbeiten kann, dann ist das Produktive daran, ein Narrativ zu bilden, eine Story zu bilden. Ja, also ich sage das mal so, der Unterschied zwischen dem tatsächlich kranken Menschen und dem gesunden Menschen, der ist hier nicht immer ganz klar und deutlich zu unterscheiden. Ja, also wenn ich jetzt, ich nenne mal ein Beispiel, in den 90er Jahren in Berlin, da hat es so eine Gruppe gegeben, die haben sich dafür interessiert, in einem Park mit großen Teleskopen Aliens zu suchen. Ja? Und die waren auch davon überzeugt, dass es diese gibt. Ich habe Gruppenmitglieder kennengelernt und auch den Guru, den es da gab. Und man hat dann also für ein Seminar dort damals für einen Tag 350 Mark gezahlt. Das war sehr viel Geld. Und einer der Teilnehmer, der hat damit weitergemacht. Und ein paar Jahre später habe ich den wieder getroffen. Und er hat dann selbst Seminare gegeben. Wochenende für, ich weiß nicht, 800 Mark, Reise nach Atlantis, Reise mit besonderen Steinen, Bewusstseinserweiterung, Pipapo. Einen anderen Teilnehmer habe ich in der S-Bahn getroffen, der war gerade entlassen aus der geschlossenen Psychiatrie, weil er nämlich der Ansicht war, dass er aus Atlantis kommt, weil er der Ansicht war, dass er von Aliens besucht wurde und dass es Aliens gibt. Beide haben eigentlich das Gleiche getan, das Gleiche gesagt. Der eine hat damit Geld verdient, der andere, der war dafür in der Psychiatrie. So einfach ist es aber oftmals eben nicht. Ich wollte damit nur jetzt mal erst sagen, so auf den ersten Blick lässt sich das vielleicht gar nicht so unterscheiden. Ne? Wenn ich jetzt durch die Gegend spaziere und plötzlich Ha! Mache oder na hör mal oder so, ne? Hat derjenige vielleicht irgendeine Tickstörung, könnte man denken. Nee, der macht gerade ein YouTube-Video. Aha, alles klar. Ne? Ja, also auf den ersten Blick, First Sight, muss man vorsichtig sein, da kann man es nicht gleich erkennen.
Wobei einem das in Köln tatsächlich öfter passiert und da weiß man tatsächlich nie so genau, was dahinter steckt. Aber so ist es. Der Christian sagte das am Anfang und das ist tatsächlich das, was ich auch immer beobachtet habe, wenn man irgendwie jetzt jemanden hat, wo man eine Person, wo man über den man sagen würde, dass er schwankt zwischen zwei Extremen, dann sagt man gerne, naja, der ist ein bisschen schizo, in Anführungsstrichen. Ich hatte dann mal irgendwann gegoogelt, weil tatsächlich auch ich der festen Überzeugung war, deshalb aufgrund dieses Volksmundes, dass Schizophrenie bedeutet, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit und dann ist es genau nämlich das nicht.
Nee, das ist es genau nicht. Wenn wir von der sogenannten gespaltenen Persönlichkeit sprechen, dann ist das ein Alltagsbegriff, den es im psychiatrischen oder psychotherapeutischen Fachjargon gar nicht gibt. Am ehesten kommt das einer sogenannten dissozialen Persönlichkeitsstörung nahe. Ob es die gibt, tatsächlich, das ist umstritten. Da ist oftmals der Begriff False Memory. Ich weiß nicht, ob Sie den schon gehört haben. Ne? Also da gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten zu, dass also Therapeutinnen sozusagen Erinnerungen induzieren. Also die Patientinnen so lange die befragen, bis sie dann selber eine Geschichte entwickeln, die passiert ist. Vorsicht, Vorsicht mit diesem Begriff, Vorsicht mit dieser Diagnose. Das würde bedeuten, wie in dem schönen Film Split, dass es halt 5, 6, 7 verschiedene Persönlichkeiten in einer gibt.
Das geht. Also so wie der Film das dargestellt hat, oder war es doch schon ein bisschen übertrieben?
Das würde ich sagen, das war schon ein bisschen übertrieben. Ne?
Ich finde es aber tatsächlich gut, dass Sie diesen Film ansprechen, weil ich tatsächlich eigentlich den Film ganz gut kann, bis zum Ende, jetzt ohne Werbung für diesen Film zu machen, wo er dann da völlig durch die Wände gelaufen ist. Aber bis dahin dachte ich tatsächlich, das wäre einfach nur ein extremer Fall, der möglich wäre.
Grundsätzlich könnten wir darüber diskutieren, ob das tatsächlich eine Einheit bildet, ob dann innerhalb der Persönlichkeit sich so viel nicht voneinander wissende Persönlichkeiten wirklich abbilden lassen. Ich tendiere dazu zu sagen, so abgetrennt funktioniert das wirklich nur in Hollywood. Ja? Es gibt Menschen, die sich wirklich nicht sicher sind, wer sie sind, die Identitätsstörungen haben, dissoziale Identitätsstörungen eben. Ja? Und die sind niemals so getrennt voneinander in Zuständen, die nichts voneinander wissen. Und dann ist da eine Person, die das alles sozusagen die Regie führt und andere, die ausführen. Das ist schon konstruiert, das ist schon Hollywood konstruiert. Aber in diese Richtung findet man in der Realität tatsächlich Menschen, ganz, ganz wenige. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch nicht das, was, wenn Sie jetzt in eine psychiatrische Klinik gehen, dann kommen Ihnen nicht solche Menschen entgegen. Da finden Sie vielleicht in Deutschland vielleicht 10. Ja? Also nur mal so ein Überblick oder eine Einschätzung zu geben. Und ob das tatsächlich eine psychische Störung ist, eine Störung, die man so diagnostizieren darf überhaupt, ist noch gar nicht klar.
Haben wir uns ja gleich das Beste rausgesucht eigentlich.
Ja,
das ist das Sicherste.
Genau. Jetzt, Sie sagten das ja bei der Schizophrenie, dass wir im Gehirn das Reize falsch verarbeitet werden. Ich glaube, es gibt auch so eine schöne Grafik, wenn man das googelt, dann sieht man so eine CT-Aufnahme oder MRT-Aufnahme, wo man wirklich sieht, dass da an Stellen eine Aktivität, eine Extreme ist, die so eigentlich im gesunden Gehirn nicht ist. Jetzt hätte ich tatsächlich eine Frage, ist es möglich, oder am besten, Sie nicken nur ganz kurz, dann kann ich nämlich weiterführen, die Frage, ist es möglich, dass aufgrund Erlebnisse oder von Ereignissen sich so eine Schizophrenie ausbildet?
Sicherlich sind da immer auch Ereignisse, Auslöser oder auch in der Entwicklung, in der Störungs-, in der Krankheitsentwicklung Events, Ereignisse da, die eine Rolle spielen. Da gibt es verschiedene Ansätze zur Erklärung der Ätiologie einer schizophrenen Störung. Die schizophrenen Störungen, die psychotischen Störungen sind die, die den höchsten hereditären Anteil haben. Das bedeutet, die haben tatsächlich den höchsten biologischen Anteil von allen psychischen Erkrankungen. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch, wenn man in der Familie zweiten Grades oder dritten Grades oder ersten Grades Verwandte hat, die an dieser Erkrankung leiden, dass man dann auch darunter leiden muss. Man hat aber dann, wir nennen das eine verstärkte Vulnerabilität, also eine Bereitschaft sozusagen, eine Empfindlichkeit, kann man auch sagen, hier an dieser Stelle. Und wenn dann Live-Events, Lebensereignisse dazukommen, Stress vor allen Dingen, emotionaler Stress spielt da eine ganz große Rolle, dann kann es tatsächlich zum Ausbruch dieser Erkrankung kommen.
Weil mich jetzt nämlich interessiert hätte, wenn Sie gesagt hätten, ja, das ist zu 100%, keine Ahnung, auf Events begründet, wie sich so ein Event dann ummünzt quasi in eine chemische oder biologische Störung.
Das hat jetzt nichts mit einer Übersetzung eines inhaltlichen Events zu auf der molekularen Ebene zu tun. Das hat etwas mit der Belastung des Nervensystems zu tun. Und wir wissen ja, dass unter Belastung bestimmte Neurotransmitter, ja, dann aktiviert werden oder weniger aktiviert sind. Und hier reden wir von dem Dopaminergensystem. Das hat mit Dopamin zu tun. Also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Also dass dieses System ist stressaffin, hat reagiert auf Stress und wird im Zusammenhang mit Stress dann auch aktiviert bzw. weniger aktiviert. Wir kennen es auch als Belohnungssystem. Das ist das adrenerge System, das hat da auch mit zu tun. Das ist nicht das Belohnungssystem, das ist das dopaminerge System. Und diese Systeme, gemeinsam auch mit der sogenannten Hypophysen-Nebennieren-Rinnenachse, die reagieren auf Stress und auf chronischen Stress. Und bestimmte Belastungsfaktoren im Leben von Menschen führen dann zu allmählichen und chronischen Veränderungen sozusagen der Hirnbiochemie. Sowas findet dann statt. Das hat nichts mit dem Inhalt dessen zu tun erstmal, ja, sondern das ist eine Reaktion des Organismus, zunächst auch mal eine gesunde Schutzreaktion des Organismus auf Stress, auf Belastung. Und diese wird dann, wie zum Beispiel bei einer Angsterkrankung, da haben wir es in einer ganz anderen Art, da ist ja auch so ein Schutzmechanismus da, die Angst, die schützt uns und dann tritt die aber plötzlich in Situationen auf, wo man sie überhaupt gar nicht brauchen kann, im Aufzug zum Beispiel oder wenn man Auto fahren will. Und hier wird dann eben durch bestimmte Lebensereignisse, zum Beispiel eine immer wiederkehrende Angst vor Verlassensein in der Familie, da ist ein Familienmitglied, das droht, Gewalt, Alkohol, Drogen können da, müssen nicht eine Rolle spielen, sogenannte verstrickte Verhältnisse, unklare emotionale Beziehungen, all das belastet den Menschen dann und wenn diese Vulnerabilität, diese biologische Veranlagung da ist, das zusammen, das kann dann eine solche Störung entstehen lassen, eine solche Erkrankung.
Ja. Das heißt, die Vergangenheit, beziehungsweise die Genetik, also man kann genetisch nicht unbedingt Schizophrenie haben wollen und sie trotzdem bekommen aufgrund dieser vielen Belastung, der häufigen Belastung. Oder ist es doch?
Wir haben bei der Schizophrenie einen sehr hohen Anteil an biologischer Vulnerabilität. Okay. Also ich würde es mir jetzt nicht zutrauen und ich denke, ich kenne jetzt auch keinen Kollegen oder keine Kollegin, die sich das so ganz sicher sein könnte. Das geht nicht oder das geht. Man hat immer mal einen Patienten, wo man wirklich sich fragt, ja, wo kommt das her? Na, weil man es eben nicht sieht direkt in der Verwandtschaft. Na. Bei anderen ist es sehr klar. Wir müssen uns mal anschauen, in den 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, da war das total biologistisch, da haben wir gesagt, das ist alles Biologie. Dann kam in den 60er Jahren der Rollback, da ging's, das ist alles nur Kommunikationsstörung. Schizophrenie ist eine Kommunikationsstörung, eigentlich ist das System krank und so weiter und so fort. Dann kam wieder der Biologie-Rollback, wo man gesagt hat, alles Quatsch, alles ist gar nichts mit Kommunikation. Es ist beides, es ist immer beides. Und am Ende geht es natürlich auch darum, festzustellen, was können wir tun, und viel weniger festzustellen, wo kommt's her. Das Wo kommt's her ist schon wichtig für die Diagnose, auch gerade beim Einsatz von Psychopharmaka. Aber noch viel wichtiger ist ja, was können wir machen, wie können wir irgendwie damit umgehen, dass es den Menschen besser geht.
Also wie kann man eine Gesprächsführung machen? Also wir jetzt mit dem Rettungswagen kommen auf eine schizophrene Person zu. Ja. Wie sollte ich das Gespräch führen? Also ich bemerke wahrscheinlich jetzt anhand des Podcasts oder weil ich einfach das schon sehe oder bemerke, dass die Person schizophren ist. Wo setzt man an?
Ich denke mal, dass diese Diagnose vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Sie dann diese Diagnose stellen. Vielleicht haben Sie es einfach erstmal mit einem verwirrten Menschen, mit einem aggressiven Menschen, mit einem expansiv exzentrischen Verhalten, mit Zerreden, mit Gefasel zu tun. So würde ich mal sagen. Ja? Oder mit jemandem, der gar nicht ansprechbar ist. Jemand, der Ihnen erzählt, dass er gerade eine Erleuchtung hatte und Ihnen gerne davon auch jetzt was verkaufen möchte. All solche Sachen können ja da passieren, kann ich mir vorstellen. Zunächst mal sind diese Menschen ja in einer Notsituation. Und ich denke mal, dass es die Gefahr gibt, dass wir, die das anders erleben, versuchen wollen, demjenigen beizubringen, hey, das ist ja gar nicht so, wie du das erlebst oder wie du das denkst. Das erzeugt in dem Moment aber natürlich, wir nennen das Reaktanz, das erzeugt so einen Widerstand bei diesen Menschen. Denn dann fühlen die sich schlichtweg nicht ernst genommen. In ihrem Leid, in ihrem Wahn, in ihren Ideen. Also besser ist es, da nicht zu widersprechen, eher mitzuspielen und vor allem wenig Emotionen zu zeigen, emotional runterzufahren, nicht aggressiv, nicht expansiv, sondern sachlich bleiben, ganz genau, sachlich bleiben, das ist das, was da wirklich im Gespräch mit solchen Menschen in einer Notsituation, in einer Notfallsituation. Ich glaube, das lernt man ja da auch, dass man ohnehin vor allem mal Ort, Zeit und so weiter sachlich bleibt. Und tatsächlich ist es auch in der Behandlung, in der Therapie, in der Psychotherapie in diesem Bereich ganz wichtig, dass die Emotionen hier nicht hochkochen, dass die Emotionen nicht überschwänglich sind, sondern eher das in die andere Richtung das Ganze geht.
Das denkt man jetzt vielleicht tatsächlich, dass wir da jetzt so extrem drauf geschult werden. Ich muss sagen, das habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie gehört. Das nehme ich auf jeden Fall jetzt schon mit. Mir hat tatsächlich auch, die Anna hat tatsächlich auch gefragt, unsere Polizistin von damals, ob wir da konkrete Tipps hätten, weil die Polizei wohl auch gar nicht bis kaum auf das Thema geschult wird. Und ich aber vom Gefühl her sage, dass es tendenziell mehr wird, die Patienten. Ich hatte zum Beispiel jetzt mal eine Patientin, ob das jetzt eine, also sie war auf jeden Fall psychotisch, ob sie jetzt das im Rahmen der Schizophrenie war oder einfach so, die halt die sich an einer ganz kleinen Kleinigkeit gestört hat. Irgendwie ging ein Licht immer an im benachbarten Pizzaladen, der im Hinterhof lag. Mhm. Und sie wollte dann einfach nur dahin gehen und sagen, machen Sie das Licht aus. Die meinten nein. Daraufhin ist sie mehr oder weniger, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, ausgerastet.
Das war die Reaktanz.
Genau, hat dann die Leute beschimpft. Klar. Und natürlich, die haben dann so gesagt, ja, gehen Sie mal raus, so, was sind Sie da, haben die Polizei gerufen. Die Polizei war dann da und sie hat dann die Polizei, der versucht das zu erklären, die meinten, ja, kommen Sie mal raus, da meinten sie, hat sie die beleidigt. Und als wir rankamen, war die Situation schon eskaliert, da standen 3 Streifenbesatzungen um die Frau rum, mit Bodycam schon an, weil sie wollten eine Beleidigungsanzeige schreiben. Und sie meinte dann irgendwie, ja, ich will doch eigentlich nur eine Cola. Und wir haben ihr dann diese Cola geholt tatsächlich und dann war sie super führbar. Wir waren dann auf einmal, sie sagte dann, Sie sind richtig intelligente Menschen, sagte sie zu uns. Also hat uns natürlich ein bisschen geschmeichelt.
Da haben sie intuitiv eben auch richtig gehandelt. Oder was heißt richtig? Ich glaube, richtig und falsch kann man da nicht handeln, sondern eben nur so, dass man sieht, das ist zum Wohl der Situation, das ist zum Wohl aller Beteiligten, die dabei sind, oder eben nicht. Und sie haben da zum Wohl der Beteiligten gehandelt. Und damit begeben wir uns ja keineswegs auf das Terrain, dass wir sagen, ja, natürlich ist das ein Zeichen einer Katastrophe, dass dieses Licht da blinkt. Aber das Bedürfnis desjenigen erstmal anzunehmen und darauf einzugehen, im Sinne einer Deeskalation, das kann, glaube ich, nicht falsch sein.
Ich habe das auch tatsächlich schon einige Beispiele, wo man einfach mitgespielt hat. Das war auch immer angenehmer. Also ist wirklich so, wenn während der Kollege so Arme verschränkt dann daneben stand und von oben herab und man dann sich daneben gesetzt hat, ne? Meinetwegen, wenn die Person geraucht hat oder sowas ähnliches, dann doch mal mitgeraucht hat auch.
Ja,
und dann
ja,
hatte klar. Man gleich eine Verbindung.
Dann also, hat man einen Common Ground, dann hat man eine Gemeinsamkeit hergestellt. Das ist doch dieses, mich versteht keiner. Mich versteht keiner. Die verstehen sich ja auch selbst nicht mehr. Reizüberflutung, das Gehirn sozusagen ist reizüberflutet. Und dann kommt da einer und sagt, ja, du spinnst ja wohl. Ja, das weiß der, eigentlich weiß derjenige das selbst, der merkt es nur nicht mehr. Und dann kommt jemand und sagt, hey, komm, lass uns mal hier eine Zigarette rauchen. Was brauchst du gerade? Und das ist in dem Moment möglicherweise die bessere Lösung.
Jetzt natürlich unter den Nichtrauchenden Kolleginnen und Kollegen nicht heißen, dass ich jetzt erstmal eine Flippe mehr anstecken soll. Nur ein bildhaftes Beispiel einfach dazu.
Nein, also Ben, ich wollte damit jetzt auch nicht irgendwie
zum Rauchen
auffordern. Nein. Man kann auch ein Kaugummi austeilen.
Genau,
ne?
Ja.
Man kann also in dem Moment auch ein Kaugummi austeilen. Man kann auch sagen, Schokoladenzigarette, ein Kaffee, ein Wasser, irgendetwas Gemeinsames schaffen. Das ist das. Darum geht's. Nicht um das Genussmittel oder um das Gift, sondern tatsächlich um eine Gemeinsamkeit zu schaffen.
Ich muss aber tatsächlich sagen, ich hatte, glaube ich, dann trotzdem den Fehler gemacht, das auf eine emotionale Ebene zu bringen, weil ich ihr, also ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, weil sie anfing irgendwie dann eine Geschichte zu erzählen, irgendwie wie sie einen Mann kennengelernt hatte, ich weiß es nicht, und ich darauf eingegangen bin, das war scheinbar dann mein Fehler, denn das war scheinbar so ein Event, weil das war ihr großer Liebestraum und der hat sie dann verlassen und ausgenutzt und dann ist es sofort gekippt von ich erzähle das völlig begeistert zu völlige Verzweiflung und dann denkt man sich, wie kommt man jetzt hier wieder den Karren irgendwie, aber da habe ich tatsächlich dann gar keine Regung gezeigt und dann hat sich das auch schnell wieder irgendwie normalisiert gehabt.
Genau, das Mitschwingen, das oftmals empfohlen wird, auch in der Psychotherapie, die Empathie, das Mitfühlen, das Mitschwingen, das ist in diesen Situationen vielleicht nicht das Beste. Denn damit wird das Gefühl bestätigt, dieses Gefühlschaos bestätigt. Ja? Wenn ich jetzt hier sitze und weine vor Verzweiflung und Sie weinen mit, dann teilen wir nicht eine Gemeinsamkeit, sondern dann merke ich, okay, ich habe wirklich recht, es ist echt gefährlich.
Ja.
Wenn Sie das einfach hinnehmen und mich weinen lassen, dann reicht es.
Und sachlich daneben sitzen wäre dann schon das Bessere.
Das heißt, der optimale Weg wäre eigentlich, dass man gerade solchen Patienten eine Stimmung vorgeben kann, indem man im Optimalfall perfekte Neutralität ausstrahlt, sodass diese dann auf dieses Stimmungslevel von sich aus kommen?
Wir sind keine Maschinen und wir sollten nicht bemüht sein, Neutralität auszustrahlen, sondern Akzeptanz. Mhm. Akzeptanz ist hier das Stichwort. Ja, ich akzeptiere dich so, wie du bist und das ist okay. Ja, und solange du jetzt hier nichts tust, was gefährlich ist, nehme ich das erstmal hin. Wertfrei.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Besteht denn dann eine potenzielle Gefahr jetzt, also jetzt bei der Patientin, ich weiß jetzt, ich wollte ja eigentlich bei der Schizophrenie bleiben, aber die Patientin, die war halt verbal aggressiv und die hat die Polizisten, habe ich gemerkt, auch beleidigt auf eine Art, wo ich sage, puh, also wenn man da nicht ein gutes Setting hat, dann kann einen das schon wirklich tief treffen. Aber unterm Strich hätte ich ihr niemals zugetraut, dass sie jetzt in irgendeiner Form gewalttätig geworden wäre.
Das wissen wir nicht. Das wissen Sie nicht. Wir kennen diese Menschen nicht. Wenn da jemand ist, der zum Beispiel schon delinquent geworden ist, der schon aufgefallen ist durch Gewalttaten, das sehen Sie dem ja nicht an. Also da würde ich zur Vorsicht raten. Zur Vorsicht raten bedeutet nicht, dass man sich bewaffnet oder dass man demjenigen entgegentritt, so als ob hier eine Aggression von demjenigen wirklich ausgeht, die gefährlich ist. Aber man sollte sich auf jeden Fall in einer Distanz verhalten. Und das ist ja auch dieses sachliche Verhalten. Das heißt auch räumlich, körperlich demjenigen nicht zu nahe kommen.
Auch eine Beobachtung halt
ja,
auch immer
einnehmen. Ja, ganz, ganz wichtig. Denn wir wissen nicht, ob derjenige oder diejenige wirklich gefährlich ist oder gefährlich werden kann. Und das ist möglich. Das ist durchaus möglich. In einem Zustand, der von Reizüberflutung und einer verzerrten Reizverarbeitung gekennzeichnet ist, ist es durchaus möglich, dass es zu solchen Extremtaten kommt.
Ich erinnere mich an eine Dame in Rostock, da war ich noch nicht im Rettungsdienst, aber die hat immer mit Flaschen, also auch sehr oft Persönlichkeit gewechselt oder beziehungsweise immer hat was Produktives im Bus gehabt und immer wenn sie aus dem Bus ausgestiegen hat, sie die Flaschen nach diesem Bus geworfen oder auch nach Menschen. Das war dann schon eine Fremdgefährdung. Ja. Weiß gar nicht, was mit so aus ihr geworden ist, man hat sie nicht mehr gesehen, aber ja, das kommen ja wieder Bilder von Menschen, die man mal schon gesehen hat.
Ist das denn, also diese Frage stelle ich mir jetzt tatsächlich, wo Sie sagen, man weiß es nicht, ist man denn, so wie, Sie wissen es ja dann im Prinzip, wenn jetzt ein Patient in die Praxis kommt, auch nie.
Ja, das ist richtig. Und hier sitzen wir im schönen geschützten Rahmen der ambulanten Psychotherapie, in der es nämlich tatsächlich überhaupt gar nicht möglich ist, Patienten mit einer akuten Plussymptomatik zu behandeln. Käme jemand hier mit einer solchen Symptomatik an zum Erstgespräch, dann würde das eine sofortige Einweisung bedeuten. Denn das ist dann ganz schnell auch, geht es in die Richtung Fremd- und Selbstgefährdung. Ja? Und wir haben da also niederschwelligere Angebote, falls das nicht vorhanden ist. Ja? Aber ambulante Psychotherapie ist dann möglich, wenn medikamentöse Einstellung geschehen ist. Und zum Beispiel bei einer Minussymptomatik ist das auch möglich. Ja? Aber bei einer akuten Psychose, da können Sie überhaupt gar keine Psychotherapie anbieten, durchführen. Das merken Sie auch in den ersten 5 Minuten des Erstgespräches. Und dann gilt es natürlich auch zu handeln. Ja.
Das heißt, Sie würden dann auch den Rettungsdienst mit unterrufen? Oder
bei Selbst- oder Fremdgefährdung, ja. Ansonsten würden wir schauen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ist es unklar, ob es, also es gibt ja auch Patienten, die befinden sich in der sogenannten Prodomalphase. Das ist so eine, da hat man dann eine Geschichte von psychotischen Episoden und das ist so eine Vorphase. Das ist, da ist das noch nicht so richtig zum Ausbruch gekommen, die Psychose, aber da sind schon Symptome da. Da haben wir hier in Köln zum Beispiel das Früherkennungszentrum an der Universitätsklinik, ne, das FETZ. Da kann man also diagnostisch auch nochmal schauen, da kann man diejenigen auch hinschicken zu einem Termin. Es gibt andere niederschwelligere Angebote in Bezug auf betreutes Wohnen, auf Teilbetreuung und so weiter. Das ist natürlich alles etwas, was man einleiten kann in Absprache mit dem Patienten, mit der Patientin, solange eine Krankheitseinsicht besteht, besteht die nicht. Und es ist aus meiner Einschätzung her nicht safe. Der Patient, die Patientin ist nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nicht selbst etwas antut oder jemand anderem. Dann kann ich auch den sozialpsychiatrischen, dann muss ich auch den sozialpsychiatrischen Dienst einschalten, sofern der oder diejenige dann sagt, nö, ich lass mich hier nirgendwo einweisen oder sowas.
Soll gut, dass Sie es gesagt haben, nicht, dass die Leute hier hinkommen und denken, oh, wenn der jetzt bemerkt, dass ich jetzt doch plus schizophren bin, dann ruft er gleich einen Rettungsdienst.
Nein. Dann überlegt man ganz einfach, welche Möglichkeiten gibt es. Wir bieten, ja, Sie sehen jetzt auch hier keine Couch und nix, ne? Und wir bieten schon eine symptom- und lösungsorientierte Behandlung an, ja.
Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Frage, die ich mir so gestellt hatte. Vielleicht habe ich auch einfach ein falsches Verständnis davon. Sie sagten ja vorhin auch, ein Symptom der Schizophrenie sind Wahnvorstellungen. Und hier ja immer relativ häufig, Sie sagten das schon, vom Mossad verfolgt, also so ein bisschen paranoid, ja, oder?
Kann sein, ja.
Dieses, ich werde abgehört oder mir wurde irgendwas eingepflanzt. Da frage ich mich, also das mit diesem Abhören oder Einpflanzen von Geräten, Gegenständen, das oder Mossad, das setzt ja voraus, dass ich den Mossad kenne, beziehungsweise diese Gegenstände. Also ich frage mich immer, was würde dieser Urtyp von Mensch, der jetzt in der, in Anführungsstrichen, in der Wildnis sitzt, was hätte der für einen Wahn, wenn er das alles nicht kennt?
Eine Vorstellung von Mossad. Also man hört ja immer nur.
Ja, also vielleicht wäre das da der Skorpion, der mit ihm spricht. Oder weiß ich, das der Tiger, der Säbelzahntiger, der zum Einhorn wird. Also da, das ist es. Wir müssen da schauen auf die Struktur der Erkrankung, nicht auf den Inhalt. Der wechselt. So wie es bei Zwangserkrankungen so ist, dass es einmal die Tollwut ist, dann ist es HIV, dann sind es irgendwelche anderen Keime, vor denen man sich fürchtet, mit denen man sich anstecken könnte.
Corona.
So sind es, ja, wobei, ja, das ist im Moment noch zu akut, dass man da, glaube ich, ja, ist auch möglich, wäre auch möglich. However, also das wäre, das gibt's auch. So ist es bei Wahn und Wahninhalten, die wechseln mit der Zeit. Die sind kulturell überformt, natürlich. Ja. Und die sind insofern dann also ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen Kulturen.
Ja, nochmal Entschuldigung wieder an alle, die jetzt gerade im Auto den Podcast hören. Es kommt kein Rettungswagen hinter
euch. Nein.
Vielleicht schon, aber guckt ruhig in den Spiegel.
Es ist auch niemand hier im Moment, der jemand bräuchte, der einen solchen bräuchte. Nee, alles gut,
das,
alles
das
gut.
Das ist tatsächlich schon mal und da haben sie sich wirklich erschrocken. Und aber gut, da gucken sie auch mal wenigstens öfter wieder in den Spiegel.
Nee, wir sind ganz relaxed hier, ist alles gut.
Also ist es tatsächlich so, dass sie, also dass es nicht jetzt irgendwie industriell geschaffen ist, dass man sagt, ja, dadurch, dass, keine Ahnung, es eine Stasi gibt oder so, nimmt sowas zu, sondern dass sie dann auch eigentlich nur interessiert, der Patient hat Wahnvorstellungen, Punkt, und gar nicht, was das jetzt für eine Art von Wahn ist, weil dann könnte man jetzt keine sinnvollen Rückschlüsse irgendwie ziehen.
Ja, ja, ganz genau. Also es gibt da immer in Anführungsstrichen so solche Modeerscheinungen, aber wirklich in Anführungsstrichen muss man das sehen. Also die Inhalte wechseln, wie gesagt. Und deshalb schon alleine, deshalb sollte man sich nicht mit den Inhalten sozusagen verbünden und beschäftigen und auf diese Ebene auch mit einem Menschen sich begeben, mit einer Patientin sich begeben und das disputieren oder diskutieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Zweck. Ich weiß, jetzt denken vielleicht auch einige Ihrer Zuhörer, ja, das ist ja ähnlich wie bei Verschwörungstheoretikern. Und ja, und die Antwort ist ja, das ist so ähnlich wie bei Verschwörungstheoretikern.
Ich muss gestehen, ich habe auch ganz am Anfang daran gedacht. Also,
ja, ja. Womit aber nicht gesagt ist, ausdrücklich nicht gesagt ist, dass die an einer psychischen Störung leiden. Ich habe vorhin schon mal gesagt, auf den ersten Blick kann man das nicht unterscheiden. Auf den ersten Blick weiß ich nicht, wenn jemand mit einem Bill Gates pflanzt uns Chips ein, ja, Schild auf irgendeiner Demo rumläuft, ob der wirklich einen Vogel hat, ja, oder ob der das ganz einfach ernst meint, sich dann aber davon emotional distanzieren kann, schlichtweg überzeugt davon ist, weil er einfach ein Verschwörungstheoretiker ist. Dafür muss man nicht krank sein. Das kann man auch ohne Krankheit sein.
Kann auch durch jemanden kommen, der eventuell krank war und das aber so überzeugend rübergebracht hat in seiner Art und Weise.
Auch. Okay. Ja, ist alles möglich, das. Ja.
Oh, ich sehe schon. Das gibt wirklich Stress für uns.
Aber deshalb hatte ich auch vorhin Corona gesagt, weil da habe ich ja teilweise, wenn man so auf Spiegel TV so ein Doku-Zusammenschnitte von Demonstrationen sieht, schon so den Eindruck irgendwie, puh, weiß nicht, ob der oder die jetzt auch noch frei rumlaufen sollte. Also,
ja, zuerst mal gilt hier auch, solange der oder diejenigen sich nicht selbst oder fremdgefährden, haben sie das Recht, Gott sei Dank hier auch das Recht, bei uns alle möglichen Meinungen und Ansichten preiszugeben. Das ist so, da sind wir ein freies Land.
Ja.
es ist gut, dass wir das so sind und dass wir das dürfen. Sobald es in die Richtung einer Gefährdung ginge, ist es ja letztendlich auch erstmal gleich, ob es sich jetzt da um eine Krankheit oder einfach nur um Gewalt ohne psychische Störung oder Erkrankung handelt, dann muss natürlich eingeschritten werden und interveniert werden. Und dann hat man mit einem Menschen zu tun und dann kann man explorieren und darüber wird man dann feststellen, womit hat man es hier eigentlich zu tun? Geht es hier um eine Erkrankung, um eine psychische Erkrankung, ja? Oder geht es hier einfach um eine, ja, manchmal ist ein Arschloch einfach auch ein Arschloch.
Ja. Ja. Ja, das ist tatsächlich, das wollen wir an anderer Stelle vielleicht mal besprechen, aber so dieses klassische auch immer ein Ehestreit oder so, oder auch, das eskaliert ja auch immer sehr schnell dann teilweise, wo man, oder wenn Leute, andere Leute weghaben wollen, einfach weil die irgendwas gesagt haben, wo man auch sagen muss, ja, man darf auch einfach mal krank sein und sagen, ich möchte mich nicht behandeln lassen. Also es ist halt immer ein schmaler Grat tatsächlich dann. Aber wie gesagt, solange eben dann deshalb ist es, glaube ich, auch so im Psych-KG beschrieben, ganz klar, wenn aus einer psychiatrischen Erkrankung, dann muss ja dieser Kausalzusammenhang vorhanden sein, wenn daraus ableitbar eben Fremdeingeförderung oder besondere Rechtsgüter anderer gefährdet sind, erst dann kann man intervenieren. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, nur weil ich jetzt ein Auto abwerfe, keine Ahnung aus was für Gründen auch immer, man weiß es ja nicht, kann man mich jetzt nicht per Psych-KG einweisen.
Nein. Also Sie wüssten, dass bis in die 60er, bis in Anfang der 70er Jahre es in Deutschland möglich war, dass Ehemänner ihre Gattinnen einweisen lassen durften.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja? Einfach aufgrund, die schreit so laut und ist jetzt leider aus der Küche rausgekommen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und deshalb sind wir ja auch da, was diese Gesetzgebung heute angeht und diesen Gesetzestext auch angeht, sehr, sehr dezidiert und klar in der Ausrichtung, dass das eben nicht mehr möglich ist. Denn so kann man ja und so hat man tatsächlich ein Vertreter der sogenannten Antipsychiatrie, der Thomas Sasch, ein Psychiater aus USA, hat das mal die Fabrikation des Wahnsinns genannt. Und da in der Psychiatrie und in dieser Institution auch immer Macht eine Rolle spielt, ja, die auch in der Gesellschaft wichtig und relevant ist, muss man da sehr vorsichtig sein und schauen, wer sind die Akteure, wer sind die Menschen, die damit zu tun haben und wer kann hier in welcher Art und Weise auch über diese Hebel, zum Beispiel einer psychischen Erkrankung, Macht ausüben. Also das ist Gott sei Dank heute. Aber bis in die 70er Jahre, heute ist es nicht mehr möglich, bis in die 70er Jahre war das möglich.
Gar nicht so lange her eigentlich, nee, wenn man mal so bedenkt.
Nee, gar nicht so lange her, für mich nicht, nee.
Ja. Auf jeden Fall sehr interessant.
Für dich auch nicht, ne?
Nee, für mich auch. 30 Jahre, naja. Ploppte noch irgendwas auf gerade, auch das wäre, glaube ich, viel zu lange jetzt auch international, dass man hier... Ich gehe jetzt mal auf Russland zum Beispiel ein. Vorhin hattest du schon gesagt, wenn einem die Meinung nicht passt, das auf eine psychotische Störung einfach zu deklinieren und zu sagen, ach ja, der ist psychisch gestört. Und um ihn dann einfach in eine geschlossene Anstalt oder was auch immer zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch instrumentalisiert werden könnte.
Hat eine lange Tradition. Gibt es sowohl in jenseits des Atlantiks in USA, gibt es solche Fälle, wie auch in der ehemaligen Sowjetunion. Ja. Bei uns hier in Deutschland gibt es eine relativ kleine, radikale Gruppe, die sich auch der Antipsychiatrie verschworen hat, will ich nicht sagen, aber dieser Haltung anhängt. Ich sehe es hier nicht so. Aber es gibt Menschen, die durchaus die Ansicht vertreten, dass das auch hier in Deutschland geschehen ist und auch immer noch geschieht. Im Rahmen dessen sind allerdings auch ganz interessante Projekte entstanden in den 70er Jahren, die sogenannten Weglaufhäuser. Was immer man davon hat, halten mag, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit für Menschen, die aus der Psychiatrie fliehen, aus welchen Gründen auch immer, dort nicht in der Obdachlosigkeit vielleicht Gewalt ausgesetzt zu sein, sondern dort einen Zufluchtsort auch zu finden. Also das ist gewiss nicht alles zu verteufeln, alles schlecht, wobei die Ausrichtung dieser Gruppe schon sehr radikal und doch sehr speziell ist.
Das heißt, wenn ich jetzt in eine psychiatrische Notaufnahme gehe, muss ich nicht gleich befürchten, also erstmal wäre es zu empfehlen, sobald ich sowas Produktives mitbekomme oder man mir das sagt, dass so etwas geschehen ist, dann nicht zu Ihnen in die Praxis eher zu kommen, sondern doch lieber gleich ambulant einweisen lassen. Oder
zuerst mal diagnostizieren. Gibt niedergelassene Psychiater, es gibt oftmals dort keinen Platz. Das muss man einfach auch so deutlich sagen. Also wenn es jetzt wirklich um eine Situation geht, wo jemand sich selbst oftmals auch vor dem Hintergrund von Drogengebrauch sich selbst nicht mehr so richtig in der Realität wiederfindet, dann ist der Gang zu einer psychiatrischen Ambulanz auf jeden Fall zu empfehlen. Denn dort sind die Fachleute, die diagnostizieren können. Ja.
Meist dann die LVR-Kliniken wahrscheinlich vor Ort oder Alexianer?
Das ist sektorisiert hier bei uns, ja. Ja, ja, da muss man einfach schauen.
Kölsches Ding hier, okay, ich bin raus.
Achso, ich dachte, das würde man auch, nein. NRW exklusiv, ja gut, Landesklinikverband Rheinland, gut, macht Sinn, dass das in Rostock jetzt nicht vorhanden ist, aber...
Der LVR-Verband hier Rheinland ist in Rostock nicht vorhanden, aber die Sektorisierung, die wird es da auch geben.
Bestimmt, ja.
Jetzt haben wir ja über das erste Patiententhema gesprochen, quasi Schizophrenie, haben da jetzt gelernt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, den Leuten die Welt neu zu erklären und zu sagen, nee, das ist alles völliger Quatsch, was sie da jetzt gerade erzählen, und dass es eigentlich auch ambulant psychotherapeutisch nur in wenigen Fällen zu behandeln ist.
Ah, nein, nicht gar. Also die akute Psychose, ja. Langfristig sind da sehr gute Behandlungserfolge erzielt worden. Zum Beispiel die Gruppe im Tübinger Universitätskrankenhaus haben da ein sehr gutes Programm aufgesetzt. Es gibt in den letzten 20, 30 Jahren haben sich zunehmend eben auch psychotherapeutisch orientierte Psychiater beziehungsweise auch Psychologen mit dieser Erkrankung beschäftigt. Und es gibt mittlerweile gute Erhaltungsprogramme. Also wenn die Menschen in einer Phase sind, in die sie medikamentös eingestellt sind, weil das ist tatsächlich dort ein Must, das ist ein Must-Have, die Pharmakotherapie, dass es dann mit Psychotherapie möglich ist, eine Erhaltung zu schaffen, dass es nicht mehr in diese Phasen kommt. Das heißt eben zu lernen, wie gehe ich mit Stress um, wo muss ich aufpassen, vor allem ein strukturiertes, geordnetes Alltagsleben zu finden und so weiter und so fort. Sozusagen das Gegenteil von Reizüberflutung. Ne? Und oftmals ist es ein wirklich schlimm und mitfühlend auch zu beobachten, wenn diese Menschen von ihrem produktiven Teil der Erkrankung wegkommen durch Psychopharmaka, dann merkt man auch, dass dieser produktive Teil auch produktiv in dem besten Sinne war. Der hat auch etwas verdeckt. Der hat produktiv etwas verdeckt, nämlich tiefe Traurigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung. Die kommt dann, wenn das Medikament wirkt, zuerst mal raus. Und dann ist es für viele dieser Menschen wünschenswerter, zuerst mal wieder einfach diese Ideen zu haben, diese Gedanken zu haben, diese Vorstellungen zu haben, obwohl die peinigend waren, als diese Leere, diese Verzweiflung zu spüren. Und da, genau da ist es dann auch möglichst psychotherapeutisch im stationären Bereich dann und später auch im ambulanten Bereich
also in etwas der Post, zu tun. In der Postphase quasi dann nach dem Akuten.
Ja.
Akuten. Ist das denn, ganz kurz, wir wollten ja das Thema wechseln, aber ist das denn wirklich so, dass es dann, wenn ich mir das jetzt so wie so einen Verlauf vorstelle, dass es dann einmal da ist, dass man dann was tun kann und es dann eigentlich zurückgeht, sofern das alles gemacht wird, oder?
Bei der Psychose ist es, also Psychosen, da gibt es einmalige auftretende psychotische Phasen oder Zustände. Die Schizophrenie ist eine Erkrankung. Wir können sagen, das ist eine chronische psychische Erkrankung. Und es geht dann darum, damit zu leben. Wie mit einem Diabetes auch es darum geht, damit zu leben.
Ja, stimmt. Aber auch beim Diabetes gibt es ja manchmal Entgleisungen, dann trotz medikamentöser Einstellung.
So ist es, ja.
Okay, wir wollen ja aber nicht nur über Patienten sprechen, sondern auch über uns, die Rettungsdienstler, über die ja eigentlich so gar keiner redet, die wir jetzt ja schon mehrfach
auch,
mehrfach drüber gesprochen haben und wo man ja auch so ein, ich sagte das schon mal an anderer Stelle, wo man so den Eindruck hat, man muss einfach alles aushalten und dass man so viel aushält, dass man gar nicht die Frage stellt, okay, muss ich das wirklich noch aushalten oder sollte man vielleicht mal darüber sprechen in irgendeiner Form? Und es eine hohe Dunkelziffer gibt bei den Rettungsdienstlern, wo es vielleicht dann infolgedessen auch sich andere psychiatrische Erkrankungen manifestieren. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich in meiner Karriere schon ab und zu Kollegen begegnet bin, die den Beruf auch verlassen mussten deswegen oder auf jeden Fall auch in Behandlung waren. Und das Greifbarste ist, glaube ich, so, wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht, so der schlimmste Einsatz, haben wir es etwas populistisch genannt, aber also ich habe das mal so für mich ausdifferenziert. Ich würde sagen, es ist eigentlich ein gesunder Schutzmechanismus des Menschen, dass man sagt, wenn ich etwas nicht möchte, dann gehe ich davon weg. Keine Ahnung, das Wasser ist zu heiß, ich ziehe meine Hand raus, das Wasser ist zu kalt, genau. Und im Rettungsdienst habe ich ja nie diese Chance zu sagen, ich gehe da jetzt weg, weil ich ja quasi der Letzte bin, der kommt. Also wenn ich jetzt von der Dramatik der Situation hergehe,
genau,
kann ich ja nicht sagen, ach sorry, das ist mir gerade zu dramatisch, wir fahren wieder, rufen Sie nochmal an.
Das ist genau Ihr Job. Ne? Das ist genau, ja, on job zu sein bedeutet hier ja eben nicht weggehen zu können, wo andere eben wegschauen, weglaufen, weggehen. Ja. Und das ist extrem belastend. Und das ist ja nicht nur, es ist nicht nur belastend, indem sie es erleben, als belastend. Dass der Motor, der läuft. Na? Und stellen Sie sich vor, der Vettel sitzt in seinem Boliden und fährt und fährt und fährt. Dann wird der Motor ja gebraucht und er fährt. Und er wird belastet. Dafür ist er ja auch gemacht. Und wenn er den überzieht, dann zieht der Motor trotzdem mit, wenn der zu lange fährt. Ist der Motor immer noch dabei. Und wenn der Vettel dann das Auto abstellt, die Boliden abstellt und nehmen wir an, der würde ihn dann anlassen, dann läuft der Motor immer noch weiter, es wird nur nicht mehr gefahren. Dem Motor, sprich dem Organismus, ist es eigentlich in dem Moment wurscht. Wir reden ja von Eustress und Distress. Eustress ist was Schönes, was Gutes, der Distress ist das Belastende. Ab einem bestimmten Punkt ist es dem Organismus aber gleich, ob es Eustress oder Distress ist. Und wenn Sie im Rettungsdienst sind, dann haben Sie es mit Situationen zu tun, wo Ihr Organismus ganz einfach, ob Sie das jetzt bagatellisieren und sagen, hey, 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 das ist ja was für Pussys, oder ob Sie sagen, ja, ich nehme das an, wie auch immer Sie damit umgehen, wir nennen das Bewältigungsstrategie, Ihr Organismus erstmal belastet ist und zwar teilweise massiv belastet ist. Und deshalb ist es wichtig, das zu kompensieren, auf jeden Fall. Mit verschiedenen Möglichkeiten.
Das wäre so, also wie erkenne ich denn, dass ich belastet bin? Also erstmal ist es immer eine Belastung, ja?
Ja.
Aber wann merke ich, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich was machen und wie kann ich vor allen Dingen damit umgehen?
Also, ja, klar. Was sind gute Methoden für mich? Jetzt mache ich mal was Psychotherapeuten unheimlich gerne machen.
Jetzt geht's los.
Ich frage einfach mal zurück.
Was woran, ich machen würde,
Merken Sie es denn? Haben Sie es schon gemerkt?
Ja, definitiv. Und also wie? Das haben wir schon erzählt mal in Folge 19 oder sowas. Da ging es tatsächlich darum, dass ich dann weinend vor einem RTW oder vor einem Hubschrauber stand, wo der Patient abgeflogen ist, weil das so viel auf einmal war, dass man es manchmal auch merkt, wenn man irgendwo sitzt, darüber nachdenkt. Das gab es auch schon, ja, genau. Aber dann auch wenn man mit Kollegen darüber redet, ne, und vielen Sachen. Und ich habe es auch schon bei einem anderen Kollegen gemerkt, der gerade einen Notfall hatte mit einem Kind und jetzt wieder auf so einen Kindernotfall getroffen ist. Es ist gerade er sagt, verarbeitet hat, also zumindest damit darüber nicht mehr nachdenkt und jetzt kommt sowas wieder und es wird wieder alles aufgeworfen. Also es ist nicht weg,
nein,
sondern es kommt immer wieder, obwohl er es eigentlich in seinem Tresor schon verbannen wollte, den er, so nannte er es, ne? Den Tresor, wo er alles wegschließt.
Ja, das Blöde am Tresor ist, dass die Tür öfter ganz einfach aufgeht, weil wir entweder vergessen wir das Zahlenschloss oder der Verschluss ist nicht wasserdicht und ich halte nichts von Tresoren. Das bringt auf Dauer nicht viel. Ich halte viel davon, von dem, wenn es möglich ist, wenn es Sinn macht, von dem Debriefing, nämlich wenn ich darüber rede, haben Sie gerade eben gesagt, dann merke ich auch die Belastung. Das ist aber gleichzeitig das darüber reden schon wieder eine Entlastung. Das ist eine gute Möglichkeit, dass mit Kollegen darüber reden, mit Kollegen darüber scherzen. Ja, vielleicht ist es gar nicht so zuerst mal ethisch nachvollziehbar, aber ich weiß es aus selbst aus psychiatrischen Kliniken, in denen ich gearbeitet habe. Da wird geflucht und da werden auch Ausdrücke und Begriffe, die wirklich nicht besonders besonders wertvoll, moralisch wertvoll sind, gebraucht, einfach um sich zu entlasten. Das sollte nicht einen Menschen in seiner Art und Weise diskriminieren. Ich rede hier nicht von rassistischen oder sexistischen Sachen. Ja, das meine ich nicht. Aber sich mal dadurch zu erleichtern, indem man verbal auch mal, ich sag mal, abkotzt, da sollte man auf jeden Fall auch, das kann eine positiv heilende Art sein und eine gute Konsequenz haben.
Ich finde das, glaube ich, auch in Beziehungen immer ganz toll, er trägt ja immer einiges oder schluckt auch einiges runter und irgendwann ist er so das Fass voll und dann gibt es einen Streit und dann wird alles rausgepackt, was einem so gelassen hat. Aber danach fühlt man sich hoffentlich dann wohl und gut, zumindest, dass es gesagt wurde.
Ja,
und,
genau. Das kurzfristige, kathartische sozusagen. Ne? Und ich glaube auch wichtig ist es, sich das zuzulassen. Das Zulassen, dass Menschen, die unter enormer physischer und psychischer Belastung sehr stark sind und sehr toll reagieren und handeln, dass die dann auch schwach sein dürfen. Und schwach in Anführungsstrichen, dass das eben auch raus muss und dass das eben kein Zeichen von Schwäche ist, dann auch zu weinen und das Gefühl einfach rauszulassen und zu sagen, was ist das für eine beschissene Welt, auf der es sowas gibt, zum Beispiel.
Gibt es das sogenannte Abhärten auch, wenn man so eine Belastung öfter und öfter, aber auch es rausgelassen hat?
Ich glaube, auf der Handlungsebene kann das positiv sein, wenn es das auf der emotionalen Ebene gibt und auf der emotionalen Ebene eine Abhärtung, die positiv ist, die sehe ich darin, dass es einem leichter fällt, dieses Schreckliche zu verarbeiten. Wenn es eine Abhärtung aber gibt in dem Sinne von, das macht mir nichts mehr, das tangiert mich nicht mehr, da läuft da was falsch. Dann läuft das in die ganz falsche Richtung, nämlich in die Richtung eines nicht besonders philanthropen, menschenfreundlichen Zynismus. Und da muss man aufpassen. Das ist nämlich dann so eine zynische Routine, die entstehen kann. In allen helfenden Berufen ist das übrigens so,
ja. Das heißt ja aber eigentlich, dass diese Männerdomäne Feuerwehr oder Rettungsdienst, wie ich sie jetzt nenne, so, wir sind die starken Männer, dass das ja genau diesem Verarbeitungsprozess eigentlich entgegenwirkt, wo man den Eindruck, oder wenn man eine Atmosphäre schafft, in der man Leuten das Gefühl gibt, wenn du weinst, bist du schwach, dann befördere ich ja quasi eigentlich, dass es denen immer schlechter damit geht oder dass sie das nicht bewältigen.
Das Bagatellisieren, das befördere ich damit. Und dass es dann als adäquate Lösung eher gesehen wird, eine Flasche Schnaps einfach aufzumachen. Das kann auch mal dazugehören, auf jeden Fall. Aber das ist es doch gerade, das sind ja auch harte Männer. Das sind ja keine Weicheier, die würden sowas überhaupt nicht hinbekommen. Das sind harte Männer. Die müssen ja eine Härte mitbringen gegenüber sich selbst und auch gegenüber dem, was sie tun. Und dazu gehört, zu diesem Hartsein gehört es aber auch, dass dann die Konsequenz zugelassen wird, die daraus entsteht. Und diese Konsequenz ist emotionale Belastung.
Also lieber mal rauslassen, als die ganze Zeit zu schweigen, das irgendwie für sich zu behalten.
Ja. Und auf lange Sicht, also so länger nachhaltige Möglichkeiten, können natürlich dann auf jeden Fall Sport sein. Das ist gut, ne? Ein gutes, sozial intaktes Leben, das sich, wenn es geht, nicht nur auf Kolleginnen und Kollegen beschränkt. Dann prägt man nämlich und schmort oftmals in seinem eigenen Saft und hört abends das Gleiche, was man vormittags hört und träumt nachts dann auch schön davon. Ja? Ja. Also darauf zu achten, die eigene, wir nennen das Psychohygiene, ja? Das Selbstfürsorgende, sich seine Zeiten auch zu geben, wo man sich mit was anderem beschäftigt. Nicht um sich abzulenken, sondern um sich hinzuwenden zu was anderem, Positiven, positive Erlebnisse im Leben zu schaffen und so weiter. Das gehört alles zu diesen eher nachhaltigen Möglichkeiten, die es da gibt.
Also eigentlich kann man ja dann sagen, weil Sie ihn ja gerade jetzt gefragt haben, woran er es denn bei sich merkt und er ja direkt wusste, was Sie meinen, dass man es eigentlich ja immer merkt. Aber wie kann man das denn für sich dann wirklich als erkennen? Also also ich hatte das ja damals, das hatte ich ja auch in der Folge erzählt, als wir von diesem Einsatz zurückkamen mit dem plötzlichen Kindstod, der wirklich sehr dramatisch verlaufen ist. Und ich dem Kollegen das erzählen wollte, weil die so auf uns warteten, so die wussten ja gar nicht, was los ist, die warteten dann so bei der Ablöse, wo warten ihr so lange? Und ich das dann aussprechen wollte, dass ich dann es nicht aussprechen konnte, weil mir so ein kalter Schauer bei den Rücken gelaufen ist, was ich übrigens extrem faszinierend fand, irgendwie jetzt auch retrospektiv betrachtet, weil mir dann erst klar ist, warum Leute vielleicht auch nicht sprechen, die traumatische Dinge erlebt haben, weil ich mir denke, sie wollen es vielleicht, aber das
geht jetzt gar nicht gerade.
Es geht einfach nicht. Und auch da ist mir sicherlich klar gewesen, dass jetzt gerade so nicht bekannt ist bei mir und dass das jetzt belastend war. Aber da trotzdem habe ich die Handlung nicht abgeleitet, das als solches zu verstehen und dass ich jetzt was machen muss in irgendeiner Form. Also
trotzdem haben sie es oder dennoch haben sie es ja später verstanden.
Genau.
Und es geht auch nicht darum, das in dem Moment zu verstehen, solange ich handlungsfähig bin, muss ich handeln. Das ist nur in diesem Bereich so. Da wird gehandelt. Ob sie das dann eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Tage später feststellt, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist dann eher zu schauen, mit was ist das verbunden? Ist das mit Herzrasen, Zittern verbunden? Ist das mit Kopfschmerzen, mit Flashbacks, mit dem, was man dann eben eine akute Belastungsreaktion nennt? Ist das diagnostizierbar? Und dann müsste man auch gleich was tun. Dann haben wir auch die Notfallpsychotherapie zum Beispiel. Ne? Also da kann man dann auch wirklich akut was machen. Oder ist es ganz einfach ein Too Much im Augenblick, ein Belastungserleben, wo ich einfach mal mit jemandem drüber rede, wo ich mal in 2 Stunden Spaziergang machen muss. Es ist wichtig, das festzustellen und zuzulassen, dass ich diese Wahrnehmung auch als solche annehme. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht wann ich das feststelle, wann ich das sozusagen wahrnehme.
Nützt es denn jemandem, das jetzt in Anführungsstrichen aufzuzwingen? Also weil meine Idee war mal vom idealen Rettungsdienst, dass wenn die Leitstelle, die bekommt das ja mit und sagt, okay, diese Besatzung ist jetzt so lange geblockt, bis unsere also es gibt ja so PSNV, psychosoziale Notfallversorgung, bis entsprechend das Personal oder jetzt Notfallpsychologe in der Stelle mit denen gesprochen hat, auch wenn die sagen, ach weißt du was, kannst du sonst wohin stecken, brauchen wir nicht.
Ich kann nur so viel sagen, ich als wissenschaftlich orientierter Psychotherapeut und Kliniker darf ich sagen, dazu sind die Studienergebnisse uneinheitlich. Es gibt Hinweise darauf, dass das in manchen Situationen nicht schlau ist, direkt zu debriefen. Und in anderen Situationen ist es auch wieder schlau. Und bei manchen Kolleginnen und Kollegen ist es besser, bei anderen nicht. Es sind auch Persönlichkeitsmerkmale, will ich damit sagen. Es sind situative Merkmale. Es kommt auf die Art von Einsatz an. Es kommt auf die Art, es kommt auf den Kollegen und die Kolleginnen an. Also es gibt da einige Faktoren, Variablen, die damit reinspielen, sodass man das nicht generell sagen kann.
Das heißt, also es wäre schon gut, mal nachzufragen, ob die das überhaupt akzeptieren, also ja, dass wir jetzt ein Team holen, was sich darum kümmert, als es ihnen aufzuzwingen und zu sagen, da kommt jetzt trotzdem jemand.
Genau, sie haben, also was hat man auch denn davon? In dem Moment, wo ich es mit einem Retter zu tun habe, der sagt, leck mich, ich brauche das nicht und lass mich in Ruhe, da macht sich doch die Therapeutin und der machen sich ja beide lächerlich. Die wollen nichts voneinander, die eine will, merkt es, und der andere will nicht. Da bringen sie kein Arbeitsbündnis zustande. Es ist aber schon wichtig, ihm das oder ihr das anzubieten. Das Angebot, ja, auf jeden Fall. Aber wenn dieses Angebot nicht angenommen wird, dann kann man da auch nichts machen. Und da sollte man auch nichts machen. Denn je mehr Druck sie da erzeugen, desto mehr fühlt derjenige sich pathologisiert. Der fühlt sich dann in die kranke Ecke gedrückt. Und wir wissen nicht jeder Mensch, der ein Trauma erlebt, hat davon auch schreckliche Folgen zu verspüren. Das ist nicht immer so, das wissen wir nicht. Und deshalb wäre ich da vorsichtig, aufzwingen auf keinen Fall. Nee.
Gibt es, das ist jetzt wirklich sehr spitz formuliert, aber das würde mich interessieren, gibt es einen Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz und der Art, wie ich etwas erlebe, weil jetzt mal wirklich ganz stumpf, das ist jetzt wirklich eine sehr stigmatisierende Behauptung vielleicht oder Wahrnehmung, aber gut, schöne Kopf, ich rege am besten gar nicht mehr weiter. Nee, Spaß beiseite. Ich habe den Eindruck, dass, ich weiß nicht, ob sie es einfach gut überspielen, aber die ganz alten Hasen zum Beispiel, die Feuerwehrleute, jetzt ganz stigmatisierend, aber die alten Hasen, wo ich wirklich sage, okay.
Ist es unangenehm, darüber zu reden? Weil du umsprichst es die ganze Zeit.
Ja, ich weiß. Es sind einfach sehr gute Stereotypen, die ich aus der Schublade hole. Okay. Aber so der Feuerwehrmann dann sagt, weißt du was, ich will morgens mein Frühstück, mittags mein Abendessen, dann will ich schlafen und so, das ist mein perfekter Dienst. Ich habe den Eindruck, der fährt sowas. Und dann, ja, wir hatten gerade ein totes Kind, jo, ciao. Und dass so jetzt so der junge Rettungsdienst, der Notfallsdienst, der gerade von der Schule gekommen ist, redet noch über Algorithmen, denkt sich, ja, und da gibt's ja die Studie und so, dass den das ganz anders bedrückt.
Ja, und sehen Sie, jetzt haben Sie gar nicht von emotionaler Intelligenz, sondern von Erfahrung gesprochen. Ja, der Junge und der Erfahrene. Und damit hat es bestimmt was zu tun. Und ich denke, den Begriff emotionale Intelligenz würde ich durch Resilienz ersetzen. Und dann sind wir der Sache, kommen wir da schon nahe. Jenseits der Erfahrung, wo ich wirklich nochmal sagen möchte, Vorsicht, es kann auch in die zynische Richtung gehen. Auf der anderen Seite eben wissen Sie nicht, was der erfahrene Feuerwehrmann dann mit diesem Eindruck des toten Kindes zu Hause macht, wenn keiner dabei ist. Wenn er damit adäquat umgeht, wenn er damit angemessen umgeht, dann ist das so. Dann will er halt eben morgens sein Frühstück, abends sein Abendessen, will ich übrigens auch. Und wenn ich hier rausgehe aus der Praxis, dann ist auch Schluss mit Herrn Dr. Neudig, dann bin ich zu Hause und dann läuft sowas nicht. Das geht vor allem mit Erfahrung. Ich habe auch vor 25 Jahren viel mehr mit nach Hause genommen als heute. Ich bin trotzdem nicht abgestumpft heute. Ich habe nur meine Möglichkeiten und meine Modi gefunden, wie ich damit umgehe. Das hat mit Erfahrung zu tun. Jenseits der Erfahrung spielt bestimmt Resilienz eine Rolle, nämlich die Art und Weise, wie man gelernt hat, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ob man viel emotionalen Support in seinem Leben genossen hat, ob man ein starkes, wie gesagt, soziales Umfeld hat und so weiter und so fort. Das spielt, denke ich, da auch nochmal gut mit rein.
Ich habe manchmal Angst, wenn ich das zu Hause dann doch erzähle, dass sie sich zu viel Sorgen machen manchmal auch. Ja, einfach darum, ne? Wenn man, oh Gott, ja, morgen geht er wieder in Dienst und heute hat er so viel erlebt. Aber deswegen nimmt man dann auch einfach mal andere Freunde, die dann mit einem spazieren gehen und sich vielleicht auch Sorgen machen, aber nicht wie zu Hause. Ne? Deswegen, wenn man dann nach Hause kommt, heißt es dann meistens, ja, war anstrengend oder ja, war gut. Das war's. Mehr kommuniziert man manchmal gar nicht mehr. Ja, einfach um nicht noch mehr Sorgen zu verbreiten. Und ich werde mir irgendwo anders mein Ventil suchen, wenn denn mal wirklich was war. Aber es gibt auch schon so Sachen, da rede ich dann doch noch mal drüber und sag so, das war heute nicht so schön, muss ich unbedingt reden. Und das finde ich immer gut, wenn man jemanden zu Hause hat, der auch zuhört. Nur einfach mal reden
auf
lassen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir funktionieren halt eben auch nicht immer im Idealmodus. Sie als Idealretter, ich als Idealtherapeut. Eine meiner oder der Risiken, die mit meinem Beruf einhergehen, ist, dass man dann abends einfach die Probleme, die zu Hause sind, nivelliert, banalisiert. Da hat man heute 5 oder 6 Patienten mit schweren Depressionen erlebt und dann bekommt man erzählt, ja, dass das Kind eine 3- in der Schule hatte und deshalb enttäuscht ist und denkt, boah, mein Gott. Oder man hat schlichtweg keinen Bock zu reden. Ne? Das ist dieses, ich habe jetzt genug davon. Ne? Und das ist ein Punkt, da muss man aufpassen in der eigenen Selbstfürsorge. Wenn das einreißt, dann hat das berufliche, der berufliche Stress dann einen direkten Impact ins, ins Privatleben und wirkt sich da negativ aus. Dass das mal vorkommt, ist aber selbstverständlich. Na klar, das sollte man noch zulassen.
Finde ich aber gut, dass Sie das ansprechen, weil genau das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Das sehe ich nämlich so als Krankheit oder als persönliche Krankheit bei mir, wenn jetzt irgendwie jemand um mich herum irgendwas hat, jetzt eine körperliche Verletzung, und dann ist immer, oh mein Gott, guck mal hier. Und für mich ist das dann halt so, gut, also es ist halt ganz klar, man wird nicht dran sterben, ja, und jetzt? Und tatsächlich gut, dass Sie sagen, weil ich werde jetzt, glaube ich, auch nochmal drauf achten, weil der Gegenüber sich dann vielleicht an der Stelle irgendwie nicht... für den ist das jetzt was Außergewöhnliches und der möchte jetzt irgendwie da eine Hilfe haben und für mich ist es halt das Verhalten, da wollen wir nicht mal ein Pflaster drauf machen, so nach dem Motto, worüber regst du dich auf? Aber interessant, was mich jetzt aber noch interessieren würde, angenommen, ich war jetzt nicht mit dabei in diesem Einsatz, die Kollegen kommen zurück, ich mache das Gesprächsangebot, interessiert vielleicht den einen oder anderen, würde mich oder würde ich Gefahr laufen, dass mich das jetzt auch in irgendeiner Form belastet? Kann ich nur durch das Hören auch in eine Belastungsreaktion reingehen?
Ich denke nein. Wenn hier ein anderer Kollege oder eine andere Kollegin sitzen würde, die würde Ihnen vielleicht sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche es mal zu differenzieren. Es gibt in der Psychotherapie, in der klinischen Psychologie den Begriff der Retraumatisierung. Dieser Begriff ist allerdings eben A, nicht klar definiert und B, ist es tatsächlich umstritten, ob solches überhaupt stattfinden kann und stattfinden wird. In einem solchen Falle wäre das nämlich so, hätten Sie selbst ein solches Trauma erlebt und würden das dann hören, dann könnten bei Ihnen bestimmte Emotionen und Erinnerungen getriggert werden durch dieses Erzählen und es bestünde die Gefahr der Retraumatisierung. Vorausgesetzt, ein solches Konstrukt der Retraumatisierung wäre tatsächlich existent. Ich denke, dass es das nicht ist und dass es dafür deshalb auch keine wirkliche Gefahr darstellt, sich das anzuhören. Vor allem müssen wir ja mal jetzt einfach Common Sense oder Common Ground. Derjenige, der das Gesprächsangebot für einen Retter macht, der sollte doch schon so gebrieft sein, dass er jetzt nicht gerade eine offene Baustelle da in dem Moment hat, die mit dem Einsatz gerade zu tun hat. Insoweit müsste man schon Sorge tragen, weil das kann natürlich passieren. Wenn ich jetzt gerade, sagen wir mal, einen nahen Angehörigen durch einen Autounfall verloren habe und jetzt kommen die Retter rein und da ist gerade ein Autounfall passiert, wo zwei Menschen, dann ist es vielleicht nicht das passgenaue Matching. Das ist vielleicht nicht gerade dann so gut. Dann hätte man jemand anderes da sitzen. Das wird aber doch derjenige auch sagen. Nee, hier, hör mal, dafür bin ich jetzt nicht der Geeignete. Insofern könnte da schon was passieren, aber ansonsten halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
Ja. Ich habe heute richtig viele gelernt. Ich bin wieder erstaunt, wie bei der Hebamme auch schon und so weiter. Wenn man einfach nochmal tiefer in so ein Thema reingeht, und ich hoffe, es geht euch da draußen auch so, dann kommt da doch einiges zustande. Und ich denke mal, einige reflektieren auch schon ein paar Einsätze, wo sie sagt, Mensch, ja, also das hatte ich auch schon mal. Oder so wie wir das heute hier auch ein bisschen machen konnten, sich selbst analysieren. Das werden wir auf jeden Fall bald mal hoffentlich wieder tun und dann über etwas reden, also wieder über eine Erkrankung reden. Ihr werdet wahrscheinlich einiges vermisst haben, aber wir wollen uns jetzt ein bisschen aufspannen, ein bisschen Spannung aufbauen. Und es klappt ja auch nicht in 2 Stunden, haben wir, wie wir mitbekommen. Wir können viel über das Ganze reden.
Definitiv nicht. Nee, als ich die Liste gesehen habe, die sie mir geschickt haben, habe ich gedacht, was haben die vor, eine Serie zu machen? Ja. Ich denke, wir haben heute ganz gut da in die Tiefe mal reingeschaut bei so ein paar Items, bei so ein paar Punkten. Und ja, würde mir Spaß machen, da nochmal drüber zu sprechen, über zum Beispiel über Depressionen oder über Angststörungen und andere Aspekte eurer Arbeit.
Dissoziative Krampfanfälle, das sind ja so die Themen, die auch immer wieder reinkommen natürlich. Wir muss noch sagen, wir sind ein bisschen gemein, wir haben bewusst jetzt nicht direkt die Depression genommen, weil das ist ja so der... Das ist
das Thema.
Das Thema. Ja. Man muss es kind beim Namen
nennen. Volkskrankheit.
Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass der Neudeck weiterhin seine Bereitschaft erklärt hat, mit am Ball zu sein. Das heißt, wir werden jetzt das Stück für Stück abarbeiten. Bedanken uns, dass ihr da zugehört habt bei, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben tatsächlich. Ich kann diese Uhren.
Ich sehe gerade bei 1:23 jetzt auf jeden Fall.
1:23, freuen sich die Hundespaziergänger wieder und der Christian hebt.
Ich darf ja nicht sagen, dass du mir Zeichen gibst,
weil es ja unprofessionell, okay.
Also, Christian, du hast mir schon noch was gesagt. Ich wollte noch dazwischen grätschen, damit sich auch keiner beschwert, wenn ihr irgendwelche Probleme in diese Richtung habt und so weiter. Haben wir euch in die Beschreibung natürlich wieder die Telefonnummern und auch Webseiten raufgepackt, wo ihr schon mal quasi eine Erstberatung bekommen könnt und die euch dann auch sagen, wie es weitergeht. Guckt da bitte immer drauf und nehmt das ernst.
Ja, auf jeden Fall. Also das Leben soll Freude bereiten und wenn es anfängt, dass das nicht mehr der Fall ist, wenn man das nicht mehr erleben kann, dann sollte man das sehr ernst nehmen, weil sonst macht es keinen Spaß mehr.
Genau, und natürlich packen wir euch auch den Link zu Herrn Neudeck hier in die Beschreibung. Und wenn ihr aus Köln kommt und vielleicht auch auf der Suche seid, dann weiß ich nicht, herzliche Einladung, ob man das so sagen kann.
Wir bemühen uns, die Zeiträume bis zu einem Erstgespräch möglichst gering zu halten. Wir arbeiten mit einem Weiterbildungsinstitut hier in Köln zusammen, wo Verhaltenstherapeuten und Verhaltenstherapeutinnen weitergebildet werden. Insofern verfügen wir da über ein ganz gutes Netzwerk. Wir sind im Moment dabei, wer sich für sowas interessiert, gerne mal melden. Wir machen verzahnte Psychotherapie, das bedeutet, wir unterstützen die Psychotherapie mit einer App, mit einer Psychotherapie-App. Das ist die Elona-App. Das ist eine ganz interessante Anwendung. Und da sind wir jetzt in den ersten Therapien angelangt. Wer an sowas Interesse hat, einfach melden. Dann werdet ihr weitergeleitet von mir bzw. von meinen Mitarbeitern.
Genau, denn apropos, wenn ihr Psychologie studiert und vielleicht noch irgendwie einen Praktikumsplatz sucht oder so, hier laufen noch viele Studenten rum, habe ich gehört.
Ja, Praktikantinnen und Praktikanten haben wir natürlich auch immer, ja, gerne, ja, ja. Können sich gerne melden, ja. Wir haben ein bisschen Wartezeit, aber ja, natürlich.
Sehr gut. Dann freuen wir uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir hören uns nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag oder wo ihr auch immer gerade seid und bis bald.
Bis dann, ciao.
Ja, tschüss. Macht's gut. Ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.